Tiefseeltauchen
mit Cecile
und Jakob. Wir laden euch ein, mit uns in die Tiefen des Unbewussten zu tauchen und dabei etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
In dieser Reihe wollen wir uns über typische Situationen aus dem Alltag, aber auch aus der Psychotherapie unterhalten und verstehen, was dahinter steckt. Wir werden dabei Ernstes, Schönes und manchmal auch Kurioses erkunden, das auf dem Grund unserer Psyche liegt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tiefseeltauchen. Wir wollen heute über ein ganz besonderes Gefühl sprechen, nämlich die Liebe, genauer gesagt die Übertragungsliebe. Zu dieser Folge gibt es auch eine Nachbesprechung, wo wir über einen therapeutischen Verlauf mit einer Patientin sprechen werden, wo sich die Übertragungsliebe sehr gut in den Träumen zeigt und wie sich die Träume über den Verlauf der Therapie verändern. Den Link zur Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, dann steigen wir doch gleich ein ins Thema. Jakob, was ist denn Übertragungsliebe?
Das sind erstmal Liebesgefühle, die im Therapieraum entstehen. Also sei es, dass Patientinnen oder Patienten Liebesgefühle gegenüber ihren Therapeuten entwickeln, als auch umgekehrt, wenn Therapeutinnen und Therapeuten Liebesgefühle entwickeln. Wie wir hören werden, ist das etwas, was viel mit der therapeutischen Situation zu tun hat. Trotzdem kann man an dem Phänomen der Übertragungsliebe auch etwas über die Liebe im Alltag jenseits des Therapieraums ablesen. Denn Übertragung findet natürlich auch dort statt. Ich würde sagen, dass Liebesgefühle zu den herausforderndsten Gefühlen in Therapien gehören, auf beiden Seiten viele Unsicherheiten, Ängste auslösen, auch Verwechslungen von Ebenen, auch dazu werden wir etwas sagen. Weshalb es vielleicht nicht so untypisch ist, dass gerade Liebesgefühle, ähnlich wie Aggressionen oder Wut, aus therapeutischen Gesprächen herausgehalten, also ein bisschen aus der Therapie verdrängt werden. Was natürlich folgenreich ist, weil wenn diese Gefühle da sind, spielen sie untergründig eine große Rolle und können therapeutische Prozesse auch blockieren, wenn sie nicht bearbeitet werden.
Wir wollen uns wieder an Fallgeschichten anschauen, was genau eigentlich passiert, wenn sich Liebesgefühle im therapeutischen Raum einstellen. Natürlich, wenn sich Patientinnen in ihre Therapeutinnen verlieben oder Liebesgefühle entstehen, aber auch umgekehrt, wenn Therapeuten Liebesgefühle für ihre Patienten entwickeln. Und dann natürlich auch die große Frage, wie kann man damit therapeutisch umgehen?
Dann starten wir vielleicht mal mit unserer ersten kleinen Fallgeschichte über Tabea.
Tabea, eine Frau Mitte 30, geht anfangs zögerlich zu ihrer Therapie. Sie fühlt sich unsicher, verletzlich. Nehme ich anderen nicht den Platz weg, die wirkliche Probleme haben? Sie hat viele Unsicherheiten und ein geringes Selbstwertgefühl, einer der Gründe für die Therapie. Doch ihr Therapeut begegnet ihr mit Ruhe und lässt ihr genügend Raum. Nach und nach öffnet sie sich. Manchmal hat sie das Gefühl, sich fallen lassen zu können. Irgendwann bemerkt sie, dass sie sich auf die Sitzungen freut. Zu sehr vielleicht. Sie empfindet ein tiefes Vertrauen. Aber ist da nicht noch etwas anderes? Sie achtet auf sein Lächeln, seine Stimme, seine Gesten. Wenn er spricht oder ihr bei der Begrüßung freundlich zunickt, kribbelt etwas in ihr. Anfangs schiebt sie es beiseite. Es ist nur Dankbarkeit, sagt sie sich. Doch ihre Gedanken an ihn werden häufiger. Sie träumt von ihm, fragt sich, wie er wohl privat ist. Immer öfter erwischt sie sich dabei, sich für ihn zurechtzumachen, bevor sie zur Sitzung geht. Irgendwann kann sie es nicht mehr leugnen. Ihr Gefühl sagt ihr, sie hat sich verliebt. Lange versucht sie es zu verbergen. Die Angst, alles zu zerstören, ist zu groß. Bei der Vorstellung, es auszusprechen, versinkt sie in Scham. Aber vielleicht noch schlimmer. Sie fürchtet, dass er die Therapie beenden könnte. Aus beruflicher Distanz oder ethischen Gründen. Auf Anraten einer Freundin fasst sie schließlich den Mut. Mit zitternder Stimme gesteht sie ihm, was sie empfindet. Aber was nun? Wie wird der Therapeut damit umgehen? Ja, wir hören gleich mehr zu Tabeas Biografie, aber vielleicht können wir erstmal versuchen nachzuvollziehen, wie sich hier diese Gefühle entwickeln.
Also vielleicht kann man erstmal sagen, dass hier ja eine Geschichte einer sich intensivierenden therapeutischen Beziehung beschrieben wird. Also Tabea kommt erstmal unsicher, auch mit einer gewissen Hemmung in die Therapie, auch vielleicht ein Moment von Misstrauen. Und je mehr sie das Gefühl gewinnt, dass sie wirklich verstanden wird, desto mehr kann sie sich hier stetes fallen lassen und auch eine gewisse Tür öffnen. Und durch diese Tür, die sich dann öffnet, kommen eben jetzt nicht nur Dankbarkeitsgefühle und Gefühle, von denen sie das Gefühl hat, die sind richtig am Platz in einer Therapie, sondern kommen auch immer mehr Liebesgefühle. Und das Interessante ist jetzt, dass ja Tabea das hier, und ich glaube, damit ist sie nicht alleine auf der Welt, diese Liebesgefühle als sehr problematisch empfindet. Also sie schämt sich, sie hat das Gefühl, eigentlich darf es nicht sein, sie muss es verbergen. Wenn sie es anspricht, könnte sie damit etwas sehr Zerstörerisches anrichten.
Ich finde, vielleicht auch liegt etwas sehr Verführerisches in der therapeutischen Situation, das wahrscheinlich für viele Menschen darin liegt. Man hört ja, dass Tabea mit einer großen Unsicherheit in die Therapie geht und auch eine ganze Zeit braucht, um das Vertrauen zu entwickeln, dass sie hierher gehört und sich hier mit ihren Themen öffnen kann. Und ich denke, wie Tabea geht es ja vielen Menschen. Und wenn man dann in einer Therapie auf einmal mit einer Person in Kontakt kommt, die einem zuhört, einem Raum gibt, man dieses Vertrauen zu dieser Person aufbauen kann, man das Gefühl hat, man kann sich mit auch ganz schamvollen Themen jemanden öffnen und der bleibt immer da, dann finde ich das auch eine nachvollziehbare Reaktion, dass man das Gefühl hat, oh, das ist das vielleicht erste Mal in meinem Leben, dass mir so jemand gegenüber sitzt und man könnte vielleicht sagen, das macht Lust auf mehr oder zumindest eine Sehnsucht, mit so einem Menschen immer zusammen sein zu wollen. Und das ist vielleicht eine Erfüllung von lebenslangen, ungestillten Wünschen.
Man sieht daran schon die erste Zutat der therapeutischen Situation, nämlich eine Situation, in der sich jemand mir völlig zuwendet, die ganze Zeit seine ganze Aufmerksamkeit mir schenkt, ohne mit eigenen Themen und wahrscheinlich zumindest mit möglichst wenig eigenen Neurosen diesen Raum zu besetzen. Und das ist ja keine normale Situation, ne? Man erfährt ja normalerweise gar nicht so viel über den Therapeuten und dass man diesen Raum bekommt, hat ja viel damit zu tun, dass man eben gerade eine Therapie macht. Das wäre, wir würden das psychoanalytisch sagen, ein erstes regressionsförderndes Element, also dass es tiefliegende Sehnsüchte, Wünsche erstmal aktiviert. Man kann hier aber vielleicht auch gleich sagen, dass Therapien ja immer zwei Seiten haben. Die eine Seite ist, dass vielleicht ungestillte Sehnsüchte, Wünsche erfüllt werden, also man bekommt eine Form von Zuwendung, wie man sie in seinem Leben lang nie erfahren hat. Aber Therapien haben auch eine frustrierende Seite, nämlich dass diesen Wünschen immer zu per se eine Grenze gesetzt wird. Das ist eigentlich der therapeutische Rahmen und er sagt ja unter anderem, dass keine private Beziehung entstehen darf und auch schon gleich gar keine Liebesbeziehung. Die andere Seite sagt, dass alle Gefühle, die im Therapieraum auftreten, auch analysiert werden. Also das heißt, man macht sich gemeinsam darüber Gedanken, was sie bedeuten, warum sie entstehen, was sie mit der Problematik und mit der eigenen Geschichte zu tun haben. Das bedeutet, die Gefühle, die Tabea hier entwickelt, sind vielleicht gar nicht so zufällig, auch wenn sich das dann nicht ganz so romantisch anhört. Die Liebe hat einen bestimmten Kontext und es ist für die Therapie vielleicht sehr wichtig zu verstehen, was sie bedeutet.
Man kann ja auch nochmal sagen, wenn Tabea jetzt außerhalb des Therapieraums sich im Alltag in jemanden verlieben würde, dann wäre ja in der Regel so, dass ihr Gegenüber es entweder bejahend beantworten würde oder es verneinen würde und sie zurückweisen würde. In einer Therapie ist genau das anders. Es geht nicht darum, nach den Gefühlen zu agieren, würde man sagen, als Fachbegriff, sondern darüber nachzudenken, warum diese Gefühle entstehen. Zum Beispiel wäre ja bei Tabea denkbar, dass sie sich im Alltag immer wieder in unerreichbare Männer verliebt. Also Männer, bei denen von Anfang an klar ist, dass daraus keine Liebesbeziehung entstehen wird. Es könnte ja aber auch sein, dass Tabea sich zum Beispiel deswegen verliebt, weil sie dieses Gefühl von Versorgtwerden braucht. Es war ja ein ganz anderes Muster. Sie macht sich also ganz abhängig von der anderen Person und hier läge ein Thema, was dann in Liebesgefühlen bei ihr wiederkehrt. Und die Therapie ist der Raum, in dem man sich genau solche Gefühle anschauen kann, um dann im Alltag vielleicht sich anders entscheiden zu können. Also dass sie zum Beispiel merkt, jetzt falle ich wieder in mein Muster im Alltag und vielleicht diesmal dann andere Partner wählen kann, bewusst.
Das geht ein bisschen gegen unser ja romantisch geprägtes Verständnis der Liebe, die eigentlich nicht nach ihren Gründen und Bedingungen fragen will. Mhm. Also wie es so schön heißt, es ist, was es ist, sagt die Liebe. Das gilt eben in einer Psychoanalyse nicht. Wir werden, wenn wir uns mit der Biografie von Tabea beschäftigen, vielleicht auch noch ein bisschen mehr verstehen, was eigentlich der Quell dieser Liebesgefühle ist. Ich dachte, hier ist ja auch wichtig, dass die Gefühle, die Tabea in der Therapie entwickelt und die sich um diese Liebesgefühle herum gruppieren, ja auch sehr wichtig sind. Also die Angst, dass die Therapie zerbricht, da könnte ja auch eine Überlegung dahinter stehen, wenn ich wirklich das äußere, was ich empfinde, wenn ich dir zeige, wie nah ich dir kommen möchte, dann wirst du mich zurückweisen. Ich bin hier nur in der Therapie akzeptabel, wenn ich bestimmte Ansprüche zurückstelle, nicht äußere, mit mir alleine ausmachen. Weiß man nicht genau, könnte man sich gut vorstellen, dass das ein biografisches Muster ist. Ich dachte aber auch, dass, und ich glaube, das ist auch wieder etwas sehr Typisches für die Therapie, mit Liebesgefühlen auch ein ganz spezifischer Schmerz verbunden ist, der auch Übertragungsliebe anstrengend macht. Also dadurch, dass hier ja per se eine Grenze gesetzt ist und sie weiß, dass sie diese Gefühle, außer der Therapeut vergeht einen Regelverstoß und es wäre noch viel schlimmer, die der Therapeut nicht beantworten wird, es wird keine Liebesbeziehung daraus entstehen und die einen Doppelmoment macht, dass die Person, nach der man sich so sehnt und von der man das Gefühl hat, sie hat alles, was man eigentlich sich je gewünscht hat, anwesend ist, einem viel Zeit schenkt und gleichzeitig unerreichbar ist. Also man sieht, dass hier das Thema der Getrenntheit auch eine Rolle spielt, also Gefühle, und das ist ja die Liebe, die alle Grenzen sprengen möchte und die alle Hindernisse, die zwischen uns stehen, auflösen möchte.
Ja, wie es bei Interstellar heißt, Raum und Zeit überwinden.
Die Raum und Zeit überwindet versus der Realität, dass der andere aber auch das eigene hat und nicht verfügbar für einen ist. Also auch dieser Konflikt, dieses Thema schiebt sich in Übertragungsliebe und Liebesgefühle, die sich darum gruppieren. Wobei ich sagen würde, es ist natürlich ein allgemein menschliches Thema, nicht nur jetzt ein spezifisches, therapeutisches. Nicht zuletzt, auch das hattest du ja schon angedeutet, das Thema der Scham. Also sein Gefühl zu offenbaren in der Antizipation dessen, dass der andere es aber nicht beantworten wird, ist ja auch eine per se beschämende Situation. Mhm. Und wenn man ein Thema mit der Scham hat oder Schamkonflikte vielleicht sehr bedeutsam sind in der eigenen Geschichte, kann das es allein schon schwierig machen, diesen Raum zu nutzen, um seine Liebesgefühle zu analysieren, sondern man verbirgt sie lieber, um nicht so sich gedemütigt zu fühlen.
Tabea hat ja Angst, dass der Therapeut die therapeutische Beziehung abbrechen könnte. Und ich würde schon sagen, uns haben ja auch viele Nachrichten erreicht, die das bestätigen, dass es schon so ist, dass Liebesgefühle eine Unsicherheit in der Therapie auslösen können, die auch für Therapeuten gilt. Und es dann leider Therapeuten gibt, die auch dementsprechend dann das agieren, also entweder indem sie dann die Therapie tatsächlich abbrechen, was ich denke sehr schlimm ist, oder, ich würde sagen noch schlimmer, agieren und dann tatsächlich eine reale Liebesbeziehung daraus entsteht, also eine Grenzverletzung stattfindet.
Also man kann vielleicht sagen, dass es bei Liebesgefühlen um sehr intensive Gefühle geht, die die Frage an die Therapie stellen, ob es gehalten werden kann. Also ein Therapeut, der die Therapie beendet, weil sich die Patientin oder Patient verliebt hat, sagt ja eigentlich, er hat Angst, das hält die Grenze nicht mehr der Therapie. Also das überschreitet jetzt die Grenzen, das ist zu viel. Ich kann das auch nicht mehr halten. Ich, um mich und das Gegenüber zu schützen, beende ich es lieber. Und hier wäre ja die Erfahrung, die eine Person machen würde, dass wenn ich meine ganz intensiven, intimsten Liebesgefühle äußere, dann überfordere ich das Gegenüber, dann ist es nicht mehr zu halten. Und ich glaube, die therapeutische Aufgabe besteht ja schon darin, einen Raum zu schaffen, in dem diese Gefühle gehalten werden können oder wie wir psychoanalytisch ja so gerne sagen, contained werden können. Und gehalten heißt eben, dass auch die Spannung, der Schmerz, die Unsicherheit, die Angst, die damit verbunden ist, ausgehalten werden kann und nicht durch eine Handlung abgefahren werden muss. Also Abbrechen oder Grenzüberschreitungen sind vielleicht jetzt dann schon die Extremfälle. Häufig ist es ja eher im Unausgesprochenen, also zum Beispiel eine Therapeutin nimmt durchaus Gefühle wahr, hat aber selber Angst davor und umgeht es jetzt geschickt durch Formulierungen und versucht das Thema irgendwie zu meiden. Aus einer Angst heraus, wenn diese Gefühle kommen, dann kann ich sie vielleicht nicht mehr halten, besser wir lassen sie draußen. Damit könnte man aber fast eine Prognose über die Therapie stellen, dass das entscheidende Gefühl draußen gehalten ist und die Wirksamkeit dann sehr begrenzt ist oder zumindest an eine bestimmte Grenze stößt. Oder auch hier ging es um ein Gefühl, was nicht gehalten werden kann. Eine Patientin äußert ihr Liebesgefühl und der Therapeut hält sich zwar dann formell an die Regeln, aber verlässt eigentlich seine zurückhaltende, abstinente Position, indem er anfängt, ihr aber ermutigende Komplimente zu machen. Dass sie doch eigentlich eine ganz tolle Frau ist und bestimmt viele interessante Männer finden wird und so. Und Das ist streng genommen eine Verletzung der therapeutischen Regeln, weil der Therapeut ja eine persönliche Meinung und ein sogar sehr intimes persönliches Gefühl, also wie attraktiv findet er seine Patientin oder seinen Patienten, äußert. Ich glaube, das Schwierige dabei ist aber auch, dass eben das Gefühl der Enttäuschung, das der Therapeut in dem Beispiel seiner Patientin, sagen wir, zufügen müsste, nicht ausgehalten werden kann. Also hier beschwichtigt der Therapeut die Patientin, vertröstet sie sozusagen ein bisschen nach draußen, schiebt sie auf andere Beziehungen oder nimmt diese Rolle, die ihm da zugeschrieben wird, nicht an, indem er zum Beispiel sagt, ja, aber der therapeutische Rahmen verbietet es mir halt. Also nicht ich bin es, sondern der Rahmen.
Und damit verwechselt er eigentlich auch seine Rolle, weil er sagt damit, ich fühle mich schon persönlich gemeint, als Privatperson und nicht als jemand, als Therapeut, dem du jetzt deine Gefühle hier offenbarst und über die wir reden können, in der Therapeutenrolle, sondern er wechselt auf einmal, zumindest verbal, kurz auf diese Privatebene. Und ich glaube, das Entscheidende ist hier, dass der Therapeut für sich wieder ins Denken kommt und sich selber sagen kann, aber es ist doch Übertragung. Er wird ja genau in der Übertragung zu dieser enttäuschenden Person, die so ersehnt und nicht erreichbar ist. Und der Therapeut müsste versuchen zu verstehen, wer wird er eigentlich genau? Und da geht es erstmal darum, die Gefühle anzunehmen und auszuhalten. Zum Beispiel, indem man sie in den Raum bringt und anspricht, also zum Beispiel die Enttäuschung anspricht oder dass es jetzt wirklich schmerzhaft ist. Ich finde aber neben allen enttäuschenden und negativen Gefühlen steckt auch noch was anderes drin, weil die Patientin oder der Patient sich ja dann damit auch sicher sein kann, dass der Therapeut oder die Therapeutin den Rahmen hält und damit ja auch sagt, egal was sie hier reinbringen, egal welche Gefühle, sie sind mir nicht zu viel. Ich kann sie halten. Und ich glaube, dass gerade wenn es um sehr intensive Gefühle geht, kann das auch nochmal etwas daran Versicherndes liegen und auch ein Entwicklungsmoment. Zum Beispiel, indem die Person erfahren kann, egal was kommt, meine Grenzen werden hier geachtet und geschützt. Für manche Menschen kann da auch eine neue Erfahrung deshalb drin liegen, weil manche Personen vielleicht biografisch oder in ihrem Leben die Erfahrung gemacht haben, dass sie nur liebenswert sind, wenn sie sich dem anderen in irgendeiner Weise hingeben oder zur Verfügung stellen. Also wie zum Beispiel bei parentifizierenden Dynamiken oder auch bei Missbrauch natürlich.
Und da wäre ja dann in diesen Liebesgefühlen auch eine Frage an den Therapeuten oder die Therapeutin, nämlich bist du diese Person, die ich so oft erfahren habe, die meine Grenzen verletzt? Oder warst du die Grenzen? Selbst dann, wenn ich versuche, dich herauszufordern, diese Grenzen zu überschreiten. Es hat sich jetzt also vielleicht schon angedeutet, dass Liebesgefühle in Therapien, aber natürlich auch außerhalb von Therapien, immer auch durch die Folie der eigenen Erfahrungen erlebt und gesehen werden. Wir gucken uns jetzt vielleicht mal an, wie das bei Tabea ist und wie man hier ihre Liebesgefühle verstehen kann.
Tabea wuchs in einem Elternhaus auf, in dem Gefühle wenig Raum hatten. Ihre Eltern waren zuverlässig, aber emotional eher distanziert. Zum Beispiel kann sich Tabea nicht erinnern, als Kind je mit ihrer Mutter oder ihrem Vater gekuschelt zu haben. Früh habe sie gelernt, dass es besser ist, seine Bedürfnisse zu unterdrücken, statt enttäuscht zu werden. Ihre Eltern waren vor allem dann zugewandt, wenn Tabea ihr eigenes zurücknimmt, keine Umstände macht, nichts fordert. Dieses Muster zieht sich durch ihr Leben. In Freundschaften war sie oft die Zuhörerin, in Beziehungen die Gebende. Tabea ist es trotzdem schwer gefallen, sich aus Beziehungen zu lösen. Aus Angst vor dem Alleinsein, aber auch, weil sie sich nicht vorstellen kann, dass es in einer neuen Beziehung anders wäre. Die Trennung von ihrem letzten Partner war nicht dramatisch, aber sie traf einen wunden Punkt. Das Gefühl, wieder nicht genug gewesen zu sein, es nicht zu schaffen, einen anderen Menschen zufrieden und glücklich zu machen und am wenigsten sich selbst. Das habe sie in ein depressives Loch gestoßen, bis zum Beginn der Therapie. Ja, wie würdest du jetzt unter dieser Folie ihrer Lebensgeschichte die Liebesgefühle gegenüber ihrem Therapeuten verstehen?
Ich glaube, einmal eben aus dem Stillen einer großen Sehnsucht heraus, also in der Therapie drehen sich die Rollen. Sie ist mal nicht die Zuhörerin, sondern ihr wird zugehört. Sie bekommt das, was man sich gut vorstellen kann, sie sich immer gewünscht hat in ihrem Leben. Also erst von ihren Eltern in der Kindheit und dann später wiederholt sie das ja in Freundschaften und Partnerschaften auch. Hier drehen sich die Rollen, hier kommt Raum für ihre eigene Sehnsucht und die Liebe zeigt erstmal vielleicht, wie groß diese Sehnsucht ist. Also es ist nicht genug, die Stunden, die sie hat, vielleicht kommt sie dreimal in der Woche, die reichen nicht. Meine Sehnsucht ist so riesig, die bräuchte eigentlich alles und nicht nur einzelne 50 Minuten, die starten und enden. Also hier wäre Liebe vielleicht gar nicht so sehr romantisch-sexuell zu verstehen, sondern wirklich nach einem lebenslang aufgestauten Hunger nach einem Gegenüber, das sie wirklich sieht und sie wirklich anerkennt in dem, was sie ist. Man könnte diese Liebesgefühle aber auch, und das wäre ganz klassisch nach Sigmund Freud, als einen Moment des Widerstands betrachten. Freud hat das schon in den allerersten Behandlungen der Psychoanalyse beobachtet, dass es dieses Phänomen der Übertragungsliebe gibt. Und er war da nicht ganz so romantisch, sondern eher nüchtern, wie er so war, und hat darin vor allem Widerstand gesehen. Und zwar Widerstand an der Stelle, wo es eigentlich um eine schmerzhafte Konfrontation mit der eigenen Geschichte geht. Das hieße jetzt bei Tabea, eigentlich die Realität anzuerkennen, dass sie Eltern hatte, die vielleicht wirklich nicht so an ihr interessiert waren, egal wie recht sie es ihnen gemacht hat. Und vielleicht kommen die Liebesgefühle an einer Stelle in der Therapie, wo diese Realität schmerzhaft fühlbar wird. Und vielleicht ist das gerade die Stelle in der Therapie, wo das realisiert wird, wo sie ein Stück Abwehr aufgibt, also Abwehr im Sinne von, wenn ich mich nur genug anpasse, dann liebst du mich doch bestimmt. Und ihre Liebe, die vielleicht dann in genau diesem Moment entsteht, ist eigentlich ein Gefühl, was dem Schmerz der Erinnerung ausweicht, indem die Liebe darauf strebt, jetzt aber die beglückende, glückselige Beziehung herstellen zu können. Also Übertragung hieß, durch die Intensivierung der Beziehung erlebt sie unbewusst den Therapeuten zunehmend wie eine Elternfigur und die Hoffnung, die Geschichte ungeschehen zu machen, indem sie jetzt aber eine Elternfigur finden kann, die ihr alles gibt, was sie von ihren eigenen Eltern nicht bekommen hat. Und an dieser Stelle wiederholt sich aber auch dann in der therapeutischen Beziehung ihre Erfahrung, weil sie ja an eine Grenze stößt, die allein schon durch den therapeutischen Rahmen und wenn der Therapeut sich korrekt verhält, auch durch seine Abstinenz gesetzt ist. Und der Schmerz, den sie empfindet, der hat dann viel damit zu tun, dass in dieser unerfüllten Liebe all ihre unerfüllte Sehnsucht nach ihren Eltern steckt. Und eine Therapie bedeutet ja eben nicht, diese Geschichte ungeschehen zu machen, sondern jemanden zu helfen, mit dieser Geschichte zu leben und auch mit den Folgen dieser Geschichte, aus der Erfahrung heraus, dass eben jetzt im Erwachsenenalter ganz andere Beziehungen möglich sind und dass es ein Gefühl von Verbundenheit geben kann, was die Person vielleicht erst lernen musste. Der Therapeut, glaube ich, muss Tabea helfen, mit dieser Erfahrung umzugehen, nicht für sie so tun, als wäre er jetzt quasi der perfekte Elternteil, der all das ihr geben kann, was ihre Eltern ihr nie geben konnten, weil er ist ja keine Elternfigur. Sie erlebt ihn, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, ja nur als ob er so eine Elternfigur wäre. Und das ist Übertragung.
Man kann es auch noch unter dem Lichte, finde ich, der Hoffnung sehen. Also es ist ja, glaube ich, in Anführungszeichen gutes Zeichen, dass Tabea diese Liebesgefühle entwickeln kann nach all der Enttäuschung. Es ist ja ihr sehr schwer gefallen, in Therapie zu kommen. Und man kann sich vorstellen, jemand, der so wenig Raum für sich hatte oder bekommen hat, so wenig Aufmerksamkeit, wenn plötzlich der ganze Fokus auf diese Person liegt und die ganze Aufmerksamkeit, dass es für die Person erstmal sehr merkwürdig ist, sich hier zu öffnen und es soll nur um sie gehen. Das scheint sie aber hinbekommen zu haben. Und ich glaube, dann diese Liebesgefühle zu empfinden, ist auch ein Zeichen davon, dass sie lebendig wird und, glaube ich, auch diese Hoffnung in sich trägt, dass auch es auf der Welt Raum für sie gibt und dass sie sich zeigen kann und ein anderer sich nur ihr widmet. Das scheint ja in der Therapie auch zu gelingen. Und ich denke dann da so, vielleicht wenn man es nicht Liebesgefühl, aber wirklich sehr starke Gefühle der Zuneigung bis hin zu Verliebtheitsgefühlen können ja auch über sehr schwere Enttäuschungen ein tragendes Moment haben und dieses Hoffnungsgefühl vermitteln.
Also da würden wir wahrscheinlich als heutige Therapeuten abweichen von Freud und es nicht nur als Widerstand sehen, sondern eigentlich als etwas sehr Kostbares, was Tabea in den Raum bringt, nämlich dass sie wieder jemanden lieben kann und es wagt, solche Gefühle zu empfinden, obwohl sie so eine tiefe Enttäuschung in ihrem Leben in sich trägt. Und der Therapeut vielleicht darf dann nicht so Angst vor diesen Gefühlen haben, sondern sie als dieses sehr Kostbare erstmal annehmen.
Jetzt taucht häufiger die Frage auf, ist denn das, was ich im Therapieraum empfinde, alles unecht? Oder umgekehrt, wenn ich im Alltag bin, ist das jetzt alles Übertragungsliebe, wenn ich mich verliebe? Wie kann man das denn unterscheiden? Dazu wollen wir jetzt wieder ein Fallbeispiel hören.
Benedikt kommt seit einigen Monaten zur Therapie. Er empfindet tiefe, leidenschaftliche Gefühle für seinen Therapeuten, aus denen er auch nie einen Hehl gemacht hat. Immer wieder hat er intensive, auch sexuelle Träume, spürt ein starkes Begehren. Ein solches Verlangen hat er seit seiner Jugend nicht mehr erlebt. Beruflich ist Benedikt selbst im therapeutischen Feld tätig. Er kennt das Konzept der Übertragungsliebe, eine Projektion vergangener Bindungserfahrungen auf die therapeutische Beziehung. Doch für ihn fühlt es sich anders an. Nicht wie eine Projektion, nicht wie Benedikt es denkt, eine unechte Liebe. Er ist überzeugt, seine Gefühle sind echt. Er liebt seinen Therapeuten, wirklich. Klar, er kennt den Therapeuten nicht wirklich. Doch ihm sitzt ja nicht nur der Therapeut in seiner Rolle gegenüber. Er spürt doch auch, was für ein Mensch sich dahinter verbirgt. Wie dieser Mann ihn versteht, ihn hält, auch vor seinen schamvollsten Geheimnissen keine Berührungsängste gezeigt hat. Das ist etwas Besonderes. Und doch geht es Benedikt nicht nur um das Gefühl, gehalten zu werden. Er wünscht sich Nähe, die auf Gegenseitigkeit beruht. Er wäre auch umgekehrt bereit, seinem Therapeuten ein Fels zu sein, mit ihm in dessen eigene Abgründe zu blicken. Ja, hier macht Benedikt ja selber diese Unterscheidung zwischen unechter Übertragungsliebe und echter Liebe auf. Wie hörst du denn die Fallgeschichte und wie siehst du das in Bezug auf diese Frage?
Also ich würde jetzt, glaube ich, als erstes vielleicht heraushören, dass da eine narzisstische Wunde liegen könnte. Und Narzissmus meine ich jetzt nicht im Sinne einer Pathologie, also wie bei einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, sondern den Narzissmus, wo es um Fragen des Selbstwerts, der Selbstwirksamkeit oder Ähnlichem geht. Bin ich gut in dieser Welt, so wie ich bin? Weil er macht ja doch diese Unterscheidung, meine Liebe, die ist echt, nicht wie bei den anderen. Meine ist wirklich. Und ich könnte mir vorstellen...
Bei den anderen Patienten.
Bei den anderen Patienten, genau, das meinte ich. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dabei darum geht, dass er etwas für sich Wertvolles behalten möchte und daran festhält. Aber nicht nur behalten, sondern es geht ja, wie man am Ende dann auch hört, darum, was er geben kann. Und ich glaube, da auch um die Frage, das, was er geben kann, ist das etwas Wertvolles, ist das etwas Echtes? Und vielleicht hat er das Gefühl, wäre er quasi nur ein Fall von Übertragungsliebe, so wie man es gewissermaßen in seinen Lehrbüchern, wie er es in seinen Lehrbüchern gefunden hat. Also sozusagen in der Therapie ein ganz gewöhnliches Gefühl, was sich bei ihm einstellt, dann hätte er vielleicht das Gefühl, dass er nichts Besonderes wäre und fühlt sich vielleicht wertlos. Ich würde aber auch noch was anderes sehen. Ich glaube nämlich diese Frage zwischen unecht und echter Liebe. Ich glaube, alle Gefühle, die im therapeutischen Raum entstehen, sind echte Gefühle. Ich glaube, diese Unterscheidung von unecht und nicht echt, die kann man gar nicht machen. Und Benedikt scheint ja die Theorie zu haben, dass die Stärke seiner Gefühle anzeigen würde, dass es sich um echte Liebe handeln müsse. Ich glaube, worum es Benedikt geht, ist der Versuch, eigentlich diese Grenze, die im therapeutischen Setting gesetzt ist, doch wieder auf irgendeinen Weg zu umgehen und zu sagen, jetzt mal Schluss hier mit Übertragung, jetzt mal Butter bei die Fische. Vielleicht können wir nicht doch aus dieser therapeutischen Beziehung eine private Beziehung machen.
Und ich glaube, die wichtige Frage für die Therapie wäre dann eben zu untersuchen, was passiert aber, wenn diese Grenze bleibt und der Therapeut es nicht macht. Entstehen dann vielleicht, das war ja die eine Überlegung, Kleinheitsgefühle, geht's um narzisstische Themen, geht's auch vielleicht um eine unglaubliche Angst vor Ohnmacht. Also Benedikt beschreibt ja auch, er wäre auch gerne Therapeut und würde in die Abgründe des Therapeuten blicken und ihm eine starke Schulter sein, und er ist es ja auch beruflich. Also der Gedanke, die Rolle umzudrehen, selber auch Therapeut für seinen Therapeuten zu sein. Und vielleicht aus einer Angst heraus, sonst würde ich mich nur klein, abhängig, schwach fühlen. Also die Gefühle, die dann entstehen, die vielleicht mit dieser Liebesübertragung auch ein Stück weit ja wiederum manisch abgewehrt werden, unter gleichzeitiger Anerkennung dessen, dass diese Liebe echt ist. Also ich würde das jetzt nicht als unecht bezeichnen, sondern ich glaube, die Stärke der Gefühle ist ganz real. Ich würde mich aber doch dann zu der These versteigen, dass Übertragungsliebe, also Liebesgefühle, die in der Therapie entstehen, wenn man sie bearbeitet und miteinander darüber spricht, sich doch leichter auflösen als Liebesgefühle im Alltag, weil man ja doch gar nicht so viel über das Gegenüber weiß und sehr viel eigenes Inneres auf die Person des Therapeuten legt.
Deswegen ist es ja übrigens auch nochmal so wichtig, dass der Therapeut oder die Therapeutin sich mit ihren privaten Empfindungen, Interessen und so weiter recht stark zurückhält. Klar kann mal hier und da was gesagt werden, aber insgesamt sollte doch der Patient im Vordergrund stehen. Und gerade weil dann eigene innere Themen sich quasi auf den Therapeuten projizieren können und eben diese Übertragungsaspekte stärker zu tragen kommen.
Man könnte es ja nochmal auf den Alltag wenden und sagen, dort findet auch ununterbrochen Übertragung statt, weil die Folie, die Schablone, durch die man auf den anderen schaut, ist eben auch im Alltag von seiner eigenen Geschichte geprägt. Und ich sag mal, der ersehnte Vater aus Tabeas Beispiel, der wird ihr vielleicht auch in ihren privaten Liebesbeziehungen begegnen. Ich hätte da vielleicht eher die Unterscheidung zwischen einer eher reiferen und einer eher neurotischen Form der Liebe gemacht. Die reife Liebe hört sich irgendwie schon langweilig fast an. Er sagt zumindest, dass man den anderen nicht nur durch die Brille seiner eigenen Geschichte sieht, sondern auch als eigenen, unabhängigen, von den eigenen inneren Themen getrennten wahrnehmen kann. Also diese Doppelung hinzubekommen, ich sehe dich als ob, aber jetzt merke ich, dass du doch so und so bist. Ich sag deswegen, hört sich ein bisschen langweilig an, weil in der Phase der Verliebtheit und im ersten Feuer solche Wahrnehmungen völlig ausgeblendet sind. Also auch das ist eine klassische Freudsche Beobachtung, dass Verliebtheit kleine Psychosen sind, also wo sich alle Grenzen auflösen und ich und du wie eine verschmolzene Einheit werden. Nervt dann manchmal das Umfeld, wenn dann solche Klumpenpärchen sich bilden. Die neurotische Liebe ist im Gegensatz dazu vielleicht deswegen ein bisschen stereotyp, weil die Übertragung aufgrund einer biografischen Verletzung so fix ist und immer wieder dasselbe Thema überall gesehen wird, dass sie sich fast unabhängig von der Person, der man begegnet, wiederholt. Also immer wieder wird entweder ein selber Typus Person aufgesucht oder dasselbe Thema mit, egal wer da eigentlich ist, nochmal neu durchexerziert. Da merkt man, da ist ein Thema, das wiederholt sich, das wird immer wieder übertragen und ich kann das gar nicht trennen, ich kann die andere Person gar nicht wahrnehmen in dem, was sie eigentlich meint und denkt und fühlt und ist, sondern sehe es nur durch die Folie meiner Übertragung. Das ist eine Neurose und man könnte sich jetzt vorstellen, bei Benedikt kann man es nicht beurteilen, weil man nicht weiß, wie er sonst seine Beziehungen gestaltet. Wenn sich dieses Muster oder bei Tabea im Alltag auch immer wieder gleich wiederholt, könnte man sich vorstellen, das ist ein neurotisches Muster, was sich mit einem bestimmten Thema, Unerreichbarkeit, narzisstischen Themen, Ohnmacht oder was auch immer verbindet. Jetzt haben wir ja schon von unterschiedlichen Konstellationen von Übertragungsliebe gehört. Vielleicht können wir uns nochmal anschauen, wie kann sich denn Übertragungsliebe äußern oder was für Formen von Übertragungsliebe gibt's denn?
Also es gibt ganz unterschiedliche Formen. Das muss sich auch nicht nur in diesem spezifischen Gefühl der Verliebtheit äußern, sondern kann ganz andere Gefühlslagen und Gefühlszustände annehmen. Zum Beispiel in Form von, was wir jetzt eine infantile Liebe nennen würden. Damit meinen wir, wenn so Gefühle auftreten, den Wunsch nach Verschmelzung oder der anderen Person ganz nah eigentlich innig sein zu wollen, vielleicht fast besitzergreifend. Und das kann zum Beispiel in Therapien ein Hinweis darauf sein, wenn die Therapien findet eine bestimmte Sitzungsanzahl in der Woche statt, 2-3 Mal zum Beispiel. Und zwischen den Stunden fühlt sich eigentlich an, als müsste man unter Wasser die Luft anhalten und 23 Stunden jetzt so ausharren, bis man wieder diese eine Stunde atmen kann und sich wieder gut fühlt. Und eigentlich dreht sich das ganze Leben nur noch um die Therapeutin oder den Therapeuten und die Therapie. Man kann an nichts anderes mehr denken. Solche Gefühle zum Beispiel, das könnten Anzeichen für so eine infantile Liebesübertragung sein.
Also da ist so das Modell Mutter-Kind, also dieses ganz frühe Verschmolzene, während Trennung kaum ausgehalten werden kann. Sexualität, es kann hier trotzdem sexuelle Fantasien auch geben, hat hier aber eher so die Konnotation, die Sexualität spricht den Dialekt der Bindung. Also es geht jetzt nicht um Sexualität im engeren Sinne, sondern eigentlich um eine Ausweitung der Verschmelzung, also das totale Einssein, das ganz miteinander verschmolzen sein. Wenn dann Träume zum Beispiel sexuelle Auftreten haben, die oft eigentlich diesen Charakter. Also die Grenzen auflösen, wieder eins werden miteinander.
Dann kann es noch so eine Form der narzisstischen Übertragungsliebe geben. Das haben wir gegebenenfalls bei Benedikt, müsste man noch genauer erkunden dann. Aber wo es zum Beispiel um Fragen der Selbstwertheilung geht. Also dass eine Person zum Beispiel so ein negatives Selbstbild von sich hat und sich selbst für so wenig liebenswert hält und jetzt in der Therapie das Gefühl hat, endlich sieht mich jemand, nimmt mich an, wie ich bin, lehnt mich nicht mehr ab, ekelt sich nicht vor mir. Da geht's um solche Themen.
Also letztlich eine Liebe, die sagt, wenn du mich willst, wenn wir zusammen sind, dann kann ich nicht so schlecht und hässlich und unerwünscht und so weiter sein. Durch die Liebe würde mein negatives, unerträgliches Selbstbild geheilt. Ja, kann man auch, finde ich, ganz gut in der Jugend sehen, bei Teenagern oder so, wo das Selbstbild noch sehr fragil ist und es um ganz viele narzisstische Themen geht, die Fantasie, jetzt mit einem Star zusammen zu sein. Das würde ja bedeuten, wenn der Star mich liebt, dann muss an mir etwas sein, dann kann ich nicht so komisch, unsicher und so weiter sein. In der Phase ist es natürlich etwas Normales. Eine weitere Form wäre die sogenannte ödipale Liebe. Also jetzt kommen wir wieder mit so klassisch psychoanalytischen Begrifflichkeiten. Ödipus-Komplex. Ich glaube, wir haben das in vielen Folgen besprochen, wie das modern zu verstehen ist. Aber letztlich, wo es um Dreieckskonstellationen geht. Also während die frühe oder infantile Liebe einen dyadischen Kontakt herstellt, ich will mit dir ganz eins sein und drumherum gibt's einfach nichts und soll's auch nichts geben, ist hier gerade die Konstellation des Ausgeschlossenseins, die Liebe oder das sexuelle Begehren erregt. Also das Gefühl, da haben zwei etwas miteinander, ne? Das wären sozusagen die Eltern psychoanalytisch betrachtet. Ich will da rein und das reizt mich gerade, diese Person zu bekommen und sie aus diesem Zweier herauszuführen, aus diesem Zweierbündnis. Oder umgekehrt, wenn ich ausgeschlossen werde, dann fühle ich mich extrem schlecht und nichtig und hab das Gefühl, ich werde nicht geliebt oder werde extrem eifersüchtig. Könnte zum Beispiel in Therapien darum gehen, dass andere Patienten sehr thematisch werden und die Frage, wer wird denn am meisten geliebt und wer nimmt den Raum wo ein und wo darf ich denn sein und wo darf der andere sein? Also wo das ganze Thema der Dreiecks- oder Mehrecks-Beziehungskonstellation thematisch wird und besondere Liebesgefühle erweckt, da würden wir wahrscheinlich von einer ödipalen Form der Liebe sprechen.
Es gibt noch vielleicht eine weitere Form in unserer losen Reihung. Wir haben dazu nochmal eine Fallgeschichte, die wir uns jetzt zuerst anhören. Marlene hat eine Therapie aufgesucht, weil sie mit schweren Symptomen zu kämpfen hat. Sie hat in ihrer Kindheit schweren Missbrauch erfahren, emotional, körperlich, sexuell. Grenzüberschreitungen durch Menschen, denen sie doch eigentlich vertrauen können sollte. Eine Lösung von ihrer Herkunftsfamilie ist ihr aber bis heute nicht wirklich gelungen. Es hat viele Jahre gedauert, bis sie den Mut fand, sich Hilfe zu suchen. Doch als sie schließlich in Therapie geht, erlebt sie etwas völlig Unerwartetes. Die Therapeutin begegnet ihr mit Geduld, drängt sie zu nichts, hört zu. Sie scheint Marlene auf fast magische Weise zu verstehen, obwohl sie kaum etwas Konkretes erzählt. Zum ersten Mal in ihrem Leben beginnt Marlene zu spüren, dass es vielleicht doch einen Menschen geben könnte, dem sie vertrauen kann. Jemanden, auf den sie sich wirklich verlassen darf? Doch gerade als dieses Gefühl sich zu festigen beginnt und Hoffnung in Marlene aufkeimt, kippt etwas. Statt Besserung erfährt Marlene eine dramatische Verschlechterung. Die neue Nähe, das aufkeimende Vertrauen, all das reißt alte Wunden auf. Es beginnt eine Abwärtsspirale. Marlene wird schwer suizidal. So schwer, dass schließlich auch der ganze therapeutische Rahmen ins Wanken gerät.
Ja, was passiert in dieser Geschichte?
Also hier würde ich sagen, handelt es sich um eine negative therapeutische Reaktion. Also eigentlich, es wird ja geschildert, dass Marlene gerade in dem Moment, wo sie sich öffnet, sie im Grunde eine traumatische Überflutung erfährt. Also für Marlene heißt ja vermutlich, wenn sie so schwere Missbrauchserfahrungen gemacht hat, sich zu öffnen, heißt für sie, missbraucht zu werden. Das ist ihre lebensgeschichtliche Erfahrung. Und ich denke, dass sie in dem Moment auch deswegen von diesen massiven Affekten überflutet wird und das Gefühl bekommt, sie liefert sich jetzt in dem Moment eigentlich aus, der Therapeutin gewissermaßen, dann in dieser Übertragungskonstellation.
Und sich öffnen, also nicht nur dadurch, dass sie viel von sich erzählt, sondern indem sie liebevolle, vielleicht sehr abhängige Gefühle zulässt, also die andere Person so wichtig in ihrem eigenen Erleben werden lässt. Und die Liebe, ihre eigenen Gefühle liefern sie aber gerade dann dem Gegenüber aus.
Ja, und man könnte dann das Suizidale so verstehen, dass es ein Versuch ist, ein sehr massiver, sich zu entziehen. Also indem sie sich wegmacht, entzieht sie sich ja auch der Situation, kommt sie weg, flieht sie. Umgekehrt kann man darin auch einen Versuch sehen, die Situation umzudrehen. Also den Versuch, die Therapeutin unter ihre Kontrolle zu bekommen, indem sie die Therapeutin diese Ohnmachtsgefühle und Gefühle des Ausgeliefertseins spüren lässt. Weil man kann ja vermuten, dass die Therapeutin, es ist hier von die Sprache, dass der therapeutische Rahmen ins Wanken gerät, kann man jetzt nur vermuten, was es ist. Also zum Beispiel lauter dramatische Situationen, die da entstehen, dass die Therapeutin sich als ohnmächtig erleben wird und das Gefühl hat, sie kann die ganze Situation mit der Patientin nicht mehr kontrollieren.
Das wären dann eigentlich Marlenes Gefühle im Zuge einer psychoanalytischer Fachbegriff projektiven Identifizierung an die Therapeutin delegiert. Und ich glaube, die Herausforderung wäre dann genau das ins Gespräch wiederum in der Therapie zu bringen. Also diese Ohnmachtsgefühle, das, was die Therapeutin dann eigentlich sehr in sich spürt, auch als eine Mitteilung von Marlene zu verstehen. Also so fühlt sich Marlene eigentlich und sie kann es eigentlich gar nicht anders aushalten, als sich wegzumachen. Also hier wäre Liebe ganz nah mit Trauma verwandt oder mit traumatischer Überflutung, wie du es beschrieben hast.
Ja, man könnte aber auch sagen oder überlegen, ob das mit so einer Art traumatischen Verschmelzungswunsch zu tun hätte. Also das gibt's auch bei traumatischen Erfahrungen, dass so eine Art Fantasie entsteht, im Tod sind wir vereint, aber im Tode bin ich auch wieder ganz und heil. Ich mache das Traumatische, was ich erfahren habe, damit wieder weg. Also da geht es eigentlich um was Ähnliches, worüber wir vorhin auch gesprochen hatten, mit dem Widerstand, die Trauer fühlen zu müssen, den Schmerz über das, was mir in meinem Leben zugestoßen ist. Und das kann unter Umständen eben so heftig werden, dass diese Verschmelzungswünsche, verschmelzen heißt ja auch sich verlieren, sich auflösen, dass das auch mit solchen Todesfantasien verbunden ist.
Also auch hier geht es eigentlich um Liebesgefühle. Man könnte sagen, die Kategorie heißt traumatische Liebe. Man kann, glaube ich, auch hier ein bisschen nachempfinden, warum man bei Menschen, die eine Traumatisierung erfahren haben, immer auch ein bisschen vorsichtig ist, dass das Setting nicht zu sehr solche Übertragungen fördert, sondern auch in einer gewissen Weise begrenzt bleibt. Hängt natürlich jeweils vom einzelnen Fall ab, weil diese Gefühle so massiv und dann panisch werden können. Also der therapeutische Rahmen gerät ins Wanken, vielleicht gerät auch die Therapeutin selbst ins Wanken, bedeutet ja, die Gefühle sind so extrem, gehen so an die Grenze, dass sie kaum noch gehalten werden können. Und eine Therapie ist ja dadurch förderlich, dass Gefühle gehalten werden können. Aber ich glaube, in solchen therapeutischen Prozessen andererseits kaum zu vermeiden, dass Situationen oder Phasen entstehen, nicht unbedingt suizidal, aber doch in denen so starke Gefühle entstehen, dass man das Gefühl hat, der therapeutische Rahmen gerät ins Wanken.
Ich will noch einen Aspekt hinzufügen. Es könnte ja auch sein, dass Marlene sich, das erstaunlicherweise ein Versuch von Marlene ist, die Therapeutin vor sich zu schützen. Vielleicht wird ihre Sehnsucht so stark und erlebt Marlene durch ihre Missbrauchserfahrung sich selbst als jemand, der missbräuchlich werden könnte, dass sie versucht, diese starken Gefühle zu kontrollieren, auch wiederum, indem sie eigentlich sich entzieht. Also es könnte auch die unbewusste Fantasie damit verbunden sein, wenn du hier mir die Türen öffnest, werde ich zu dem missbräuchlichen, grenzüberschreitenden Gegenüber. In der Psychoanalyse sprechen wir hier von einem traumatischen Introjekt, also das Gefühl, dass der Täter in mir selber liegt als traumatisierte Person, dass ich den im Moment des Missbrauchs auch in mir aufgenommen habe und in mir trage.
Und ihn deswegen weitergeben könnte.
Jetzt haben wir ja einiges darüber gehört, wie Übertragungsgefühle aussehen können, vor allem wenn sie auf Patientenseite entstehen. Was ist aber und wie geht man vor allem auch damit um, wenn sie im Therapeuten entstehen oder diese Liebesgefühle des Patienten von ihm erwidert werden und er in sich merkt, da gibt es auch sehr positive Gefühle in mir. Was passiert dann? Und dazu haben wir auch eine Fallgeschichte.
Karl, ein erfahrener Therapeut Anfang 50, kann sich in letzter Zeit in den Stunden mit seiner Patientin Antonia nur schwer konzentrieren. Er merkt, wie sein Herz hüpft, wenn es klingelt und die Stunde mit ihr beginnt. Schon von Beginn der Therapie an hat er eine gewisse Anziehung empfunden. Aber neuerdings hat sich das mit einem noch anderen Gefühl verbunden. Nach den Stunden muss er oft an Antonia denken, hegt dabei zärtliche, liebevolle Gefühle, hat unwillkürlich die Fantasie, wenn ich sie nur in meinem Alltag mitnehmen könnte, ihr meine Welt zeigen, dann würde es ihr bestimmt bald besser gehen. Er fantasiert, wie er Antonia in jeder schwierigen Situation sofort zur Seite stehen könnte, sie so endlich erfahren könnte, dass es auch Männer gibt, die sie wirklich sehen, sie wertschätzen und in einen wirklichen Kontakt mit ihr kommen wollen.
Wie würdest du das jetzt hier sehen?
Also erstmal ein Analytiker oder Therapeut, der Liebesgefühle oder sehr liebevolle Gefühle gegenüber seiner Patientin entwickelt. Es gilt ja in Therapien quasi eine ähnliche Regel für Therapeuten, genauso wie für Patienten, nämlich dass jedes Gefühl, was entsteht, der Analyse unterzogen wird. Das heißt, man sich damit beschäftigt, versucht zu verstehen, was diese Gefühle bedeuten. Anders als bei Patienten haben Therapeuten aber nicht das Recht auf freie Assoziation, also einfach alle Gefühle auszusprechen, sondern der Therapeut hat die Aufgabe, es für sich erstmal zu bearbeiten, in sich zu verdauen und zu überlegen, wie er dann in der Therapie damit umgeht. Ich glaube, erstmal wäre eine ganz wichtige Unterscheidung, die nicht immer so ganz leicht zu machen ist, aber die Frage, ob es um ein eigenes Thema bei Karl jetzt geht, um eine eigene Wunde, er etwas Persönliches von sich jetzt in diese Therapie hineinbringt oder seine Gefühle aus dieser Quelle gespeist werden, oder ob es um Übertragung und in diesem Fall um ein Gegenübertragungsgefühl geht, also ein Gefühl, das durch die spezielle therapeutische Entwicklung hier geweckt wird. Die Frage des eigenen Themas, also wo er vielleicht, gut, jetzt kann man hier rumspekulieren, Anfang 50 in der Midlife-Crisis ist, vielleicht in seinem Leben unglücklich, unzufrieden, und auch hier die Fantasie entsteht, sich durch Liebe erlösen zu können. Und das jetzt vielleicht sich verbindet mit einem Thema der Patientin, die auch solche Vorstellungen hat, das würde in die Kategorie führen, die Glenn Gabbard, ein Analytiker, der sich viel mit Grenzverletzungen beschäftigt hat, unter den Namen der liebeskranke Analytiker fassen würde. Wir haben das in einem Lesekreis, einen Text von Glenn Gabbard gelesen, wo wir uns auch mit dieser Kategorie liebeskranke Analytiker beschäftigen. Das würde sich hier allerdings dann in Richtung der Frage von Grenzverletzung bewegen. Wenn Karl das merkt, ist es eigentlich sein eigenes Thema. Ich weiß nicht, seine Ehe ist gerade in der Krise oder er hat Schwierigkeiten mit dem Alter. Wäre es seine Aufgabe jetzt für sich, seine Themen zu bearbeiten, vielleicht auch selber nochmal Therapiestunden zu nehmen, um das nicht in die Therapie zu bringen?
Also gewissermaßen zu merken, an diesem Symptom, wenn man so will, ich bin anscheinend auf der Suche noch nach etwas. Etwas ist für mich offen. Ich muss jetzt genau überlegen, was es ist, was sich hier an Antonia zwar festmacht, was aber eigentlich mit mir selber zu tun hat.
Das bedeutet natürlich jetzt noch nicht, dass Karl dann schon auch grenzübergriffig wird, aber man könnte sagen, da wäre dann eine gewisse Anfälligkeit jetzt hier gegeben und vielleicht für ihn auch eine gewisse Schwierigkeit, in der professionellen Rolle zu bleiben. Wenn er seine eigenen Gefühle nicht gut halten kann, wird er Schwierigkeiten haben, auch die Gefühle von jemand anderem zu halten. Oder vielleicht da gerade dann blockieren an dieser Stelle, wo Antonia vielleicht ihre Liebesgefühle thematisieren möchte. Wenn wir jetzt mal von dieser Frage weggehen und davon ausgehen, Karl hat jetzt kein spezifisches Thema mit sich selbst, sondern es hat was mit Übertragungsprozessen zu tun, könnte man sagen, Karl kann dieses Gefühl, wie jedes andere Gefühl, was in ihm entsteht, auch erst einmal annehmen und in sich beobachten. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum er eine besondere Angst jetzt vor diesem Liebesgefühl haben sollte, im Gegensatz dafür zum Beispiel für andere Bindungsgefühle oder Langeweile oder was auch immer für Gefühle entstehen.
Ja, er könnte sich ja zum Beispiel fragen, um was geht es eigentlich in meinen Gefühlen? Also eigentlich umgekehrt oder wie ein Pendant zu dem, was wir vorhin bei den Patienten schon aufgezählt haben, nur aus der umgekehrten Perspektive. Und hier gibt es ja schon so ein paar Hinweise, er möchte Antonia mitnehmen in seinen Alltag, ihr seine Welt zeigen. Man könnte ja vielleicht sagen, Fragezeichen, eine heile Welt zeigen, die Antonia nicht hat. Also vielleicht hat er den Wunsch, für sie etwas wieder gut zu machen, was sie erlebt hat, was ihm leid tut. Und er möchte ihr aber auch eine Welt öffnen und ihr zeigen, hab doch Hoffnung für die Therapie. Es gibt auch das Gute. Oder es könnte auch sein, dass es ihn vielleicht anspricht, dass er den Eindruck hat, Antonia wirkt wie ein einsames, verlassenes Kind. Und das ist natürlich schwer zu ertragen. Man möchte Kinder ja nicht allein lassen und er in die Rolle kommt eines guten Vaters, der ihr zur Seite steht, der ihr hilft, im Leben zurechtzukommen. Vielleicht auch, wäre wieder die Überlegung, hat das auch mit eigenen biografischen Erfahrungen zu tun. Vielleicht hat er selber sich als allein und verlassen erlebt und hätte sich jemanden gewünscht, der ihm zur Seite steht und ihm hilft.
Also das würde dann wiederum den Dialekt der kindlichen, ganz frühen Liebe sprechen, um die es hier geht, die gar nicht so unbedingt sexuell gemeint ist, auch wenn sie dann sexuell konnotiert sein kann. Also Vater, Liebhaber in einem so zu sein, die Person, die alle Bedürfnisse erfüllen kann.
Es könnte sich auch vielleicht wieder so eine Art Widerstandsphänomen zeigen, also dass zum Beispiel Frustrationen damit überdeckt werden. Also das Gefühl, ach, wenn ich dir das doch nur zeigen könnte, dann kämen wir endlich in der Therapie weiter, dann würde sich etwas entwickeln.
Also vielleicht kann man sagen, dass Therapeuten diese Liebesgefühle dann erstmal auf ihren Abwehrcharakter untersuchen sollten, auch die Frage, ob sich etwas reinszeniert, also empfinde ich mich in meiner Liebe oder in meinem Begehren plötzlich als übergriffig, verletzend, entwertend? Möchte ich Grenzen sprengen? Also geht es um diese Grenzfrage? Oder geht es um dieses ganz infantile Verschmolzensein? Ich glaube aber, dass man auch, und ich finde, das deutet sich hier schon auch an, das Liebesgefühl als eine Botschaft über den therapeutischen Prozess verstehen kann, die eigentlich sagt, dass etwas sehr Zärtliches, Inniges und Nahes entstanden ist. Also hier erfahren wir ja nicht so viel darüber, aber ich lese es jetzt mal so, dass für Karl es gar nicht in Frage steht, ob er das jetzt real machen soll oder nicht, sondern dass er professioneller Therapeut bleibt, nur dieses Gefühl in sich eben wahrnimmt. Und das könnte ja sein, er ist in der Übertragung jetzt in eine bestimmte Rolle gekommen. Eines Elternteils, das aber eben nicht gleichgültig ist, genervt ist, unaufmerksam ist oder was auch immer, sondern eines Elterngefühls, das Liebesgefühle empfindet und ganz starke Liebesgefühle und eines Elternteils, das sich aber trotzdem bewusst ist, dass diese Liebesgefühle auch eine wichtige Grenze haben und man nicht sein eigenes Bedürfnis jetzt hineinbringen sollte. Ich würde sagen, wenn solche Gefühle im Therapeuten entstehen, ist das überhaupt nichts Schlechtes oder Bedrohliches, sondern eigentlich ein Zeichen, dass etwas sehr Heilsames in der Therapie entstanden ist. Man könnte auch sagen, ein zärtlicher Kontakt, der zeigt, dass eine Öffnung zwischen den beiden möglich ist, in der Liebesgefühle entstehen können, in der etwas Liebevolles liegt. Also vielleicht könnte man sagen, dass es zumindest für einige therapeutische Prozesse sogar wichtig ist, dass ein Therapeut oder Therapeutin für diese Liebe ansprechbar ist und auch selber Liebesgefühle entwickeln kann, sich davor nicht verschließt aus Angst oder aus anderen Dingen, wenn er sich eben darüber im Klaren ist, dass das Übertragungsphänomene sind und jetzt nicht um die Frage der sogenannten echten Liebe oder einer grenzensprengenden Beziehung geht.
Vielleicht ist das auch nochmal der Punkt die Stelle, an der viele Therapeuten in Panik geraten, obwohl sie es eigentlich nicht müssten, weil so ein Tabu auf diesem Thema liegt. Also der Therapeut kann in Supervision durchaus seine aggressiven Gefühle ansprechen, würde ich jetzt sagen. Aber wenn es um Liebesgefühle geht oder Gefühle der starken Zuneigung, dann kommt da schon oftmals sowas rein wie, jetzt wird's gefährlich. Vielleicht weil auch es so viele negative Gegenbeispiele mit Grenzüberschreitungen gibt. Und da natürlich eine besondere Angst liegt, dass das sich jetzt vielleicht wieder in so eine Richtung entwickeln könnte.
Oder dass andere denken, ich wäre so ein Therapeut. Vielleicht leitet sich daraus ja die letzte Frage ab, die wir uns hier stellen wollen. Wie kann man denn dann damit umgehen in Therapien, auch als Therapeutin oder Therapeut? Was sollte der Therapeut hier im Beispiel Karl machen?
Im Grunde muss eigentlich ein Therapeut gar nicht so viel machen in gewisser Hinsicht, weil es ja den schützenden Rahmen gibt. Es gibt die Regel der Abstinenz, also dass der Therapeut weder verbal noch körperlich seine Gefühle agiert. Und das schützt ja auch den Therapeuten selber. Das heißt, er braucht eigentlich gar nicht so viel Angst vor seinen eigenen Gefühlen zu haben, sondern kann sie erstmal da sein lassen und wie alle anderen Gefühle auch zum Gegenstand seiner Überlegungen machen. Das heißt, zum einen die Gefühle in sich erstmal so zu sortieren, zu überlegen, woher sie kommen, aber auch zum anderen sie vielleicht überhaupt erstmal zuzulassen und sie auszuhalten. Also darum geht es vielleicht auch erstmal explizit, um das Aushalten dieser Gefühle.
Es gibt so einen schönen Text eines Psychoanalytikers namens Bernstein, der besagt, dass in Psychoanalysen nicht nur das Prinzip gilt, der Analytiker oder die Analytikerin muss die Aggression überleben, also auch Trennungswunsch und trotzdem sich nicht rächen, sondern auch in der Beziehung bleiben, sondern auch die Liebe überleben. Das hört sich jetzt irgendwie nicht so schön an. Ich glaube, was damit gemeint ist, dass ein Analytiker sich auch innerlich und seine Gefühlswelt für die Liebe zur Verfügung stellen muss. Also nicht aus Angst vor eigenen Liebesgefühlen, weil ich sie nicht in mir halten kann, weil ich Angst davor bekomme, ich könnte jetzt zu Handlungen gedrängt werden, dann habe ich ein Problem, meine eigenen Gefühle zu halten, die Gefühle des Patienten abzuweisen, zuzusperren oder den therapeutischen Prozess an dieser Stelle zu blockieren. Also wie du es beschrieben hast, da einem ja eigentlich nichts passieren kann, weil es gibt ganz klare Regeln. Es gibt Abstinenz, das bedeutet auch, ich äußere meine Liebesgefühle nicht, sondern ich behalte sie für mich. Und die ermöglichen ja eigentlich einen inneren Raum, in dem man ansprechbar ist für diese Gefühle. Und ich glaube, das, was Patienten spüren, ist ja auch, wie ich als Therapeut mit dieser Liebe umgehe. Also bekomme ich Panik, Angst, werde ich vermeidend oder bin ich ganz ruhig mit dieser Liebe und kann etwas geben, was genau das Richtige ist für diesen Moment. Und das kann man nicht so sagen, diesen oder jenes Wort soll man sagen oder diesen Satz formulieren, sondern es geht, glaube ich, um diese innere Haltung, die man dazu finden muss. Wenn ich panisch und angstvoll bin, dann werde ich kaum einem Patienten dabei helfen können, auf eine ruhige und sortierte Weise mit seinen Gefühlen umzugehen. Also das, was Karl hier vielleicht in dem Beispiel wirklich machen muss, ist vor allem Analytiker bleiben und nicht anfangen, irgendwie Privatperson zu werden.
Oftmals gibt es ja auch in Therapien das Gefühl, wenn diese Gefühle, also wenn alle Gefühle hier Raum bekommen und auch gemeinsam ausgehalten werden können, dass sich dann auch das Übertragungsgefühl zusammen mit vielen anderen Gefühlen verändern kann. Also es bleibt nicht sozusagen unbedingt auf diesem drängenden, schmerzhaften, drückenden Gefühl sitzen, sondern verändert sich in einer Weise und integriert sich vielleicht mehr.
Es geht ja letztlich nicht darum, dass Patient und Therapeut jetzt irgendwie eine kalte Arbeitsbeziehung herstellen, aus der solche Gefühle ausgeblendet sind.
Sondern das wäre ja vielleicht eher sogar eine Abwehr.
Das wäre eine Abwehr, sondern es geht ja darum, dass das Liebesgefühl letztlich seinen Rahmen findet, der für beide förderlich ist. Also das wäre hier ja vielleicht im Beispiel Karls der Fall, dass es letztlich um eine sehr elterliche Erfahrung und eine elterliche Liebe geht. Also Eltern, die ihren Kindern ja sehr viel Liebe mitgeben, aber eine Liebe, die auch Grenzen hat. Also die Eltern können nicht alles für die Kinder lösen und regeln und alle Bedürfnisse und Sehnsüchte der Kinder erfüllen, sondern sie müssen dann damit leben, dass Kinder mit vielen Dingen auch alleine zurechtkommen müssen. Also die elterliche Liebe, gerade wenn es um einen Reifungsprozess besteht, die besteht ja nicht darin, den Schmerz der Getrenntheit in jeder Hinsicht zu ersparen, sondern ihn vielleicht, wenn er eben nicht überfordernd und traumatisch ist, ihn auch zuzumuten. Also auch das eigene Zurückhalten sozusagen aus Liebe nicht alles zu erfüllen. Das öffnet ja eigentlich den Weg ins Freie und darum geht es ja auch in einer Therapie. Nicht die Therapie als das neue Leben und als den Ort, wo alles erfüllt wird, sondern die Therapie als ein Mittel, um in ein eigenes Leben zu finden, was ja jenseits der Therapie stattfindet.
Ja, das finde ich ein schönes Schlusswort. Ich glaube, wir sind damit am Ende dieser Folge angelangt. Wir hoffen, es war für euch interessant. Wenn ihr dem Podcast helfen wollt, dann gebt ihm gerne eine, am besten natürlich 5-Sterne-Bewertung. Das hilft auf jeden Fall immer sehr. Und hört auch gerne in die Patreon-Folge hinein, wo wir das Thema ja auch nochmal vertiefen. Jetzt wünschen wir euch aber erstmal einen schönen Morgen, Mittag oder Abend.
Wann immer ihr das hört.
Tschüss.